Auch heute Morgen wollen wir unseren Gott ehren mit Worten aus dem Psalm und hätten fast schon stehen bleiben können. Und dann wollen wir auch mit Liedern unseren Gott ehren. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden, die irre gingen in der Wüste auf ungebahnten Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Sie sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem.
Psalm 138 ist der Predigttext von Andreas Schäfer am heutigen Sonntag. Von David. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickest du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, sich zu erheben. Wir danken dir, treuer Gott und Vater, in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, dass das tatsächlich so ist, dass du unsere Sache, dass du deine Sache hinausführen wirst. Und wir danken dir, dass du einen Plan hast, dass du Vollmacht hast, dass du handlungswillig und fähig bist, diesen Plan zur Vollendung zu bringen. Und deshalb legen wir dir jetzt auch diesen Gottesdienst hin und wollen dich darum bitten, dass du das schenkst, dass dieser Gottesdienst seinen Beitrag dazu leistet, dass dein Plan zu unserem Plan wird und dass dein Werk unser Werk wird. Und das, was dich ausmacht, dann in unserem Leben Gestalt gewinnt. Dass wir Hörer sind, dass wir Denkende werden, dass wir Handelnde werden. In dem, was du von uns willst und in dem, was du uns klar machst. Schenk, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass Wort und Leben zu einer Einheit sich verbinden und dass es dazu geschieht, dass du verherrlicht wirst. Das bitten wir nicht nur für uns, sondern das bitten wir auch für unsere Kinder in den unterschiedlichsten Kindergottesdiensten hier und heute. Das bitten wir für deine ganze Gemeinde weltweit, dass deine Kraft und dein Segen erfahrbar wird bei ihnen selbst und dann in den Kontext hinein, in den du sie gestellt hast, egal wie es da aussieht. Danke, dass du regierst. Danke, dass du dich verherrlichst. Danke, dass du zum Ziel kommst. Amen.
Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Also zwischen letztem Sonntag und diesem Sonntag. Jetzt nicht bei Ihnen, sondern ich meine in der Bibel. Im letzten Sonntag, Psalm 137, wir standen mitten im Siff in Babel. Erinnern Sie sich? Und jetzt steht der David vor den Toren des Tempels und man weiß gar nicht, wo er mit seinem ganzen Jubel und seiner ganzen Fülle hin soll. Ein kompletter Wetterumschwung. Ein vollständiger emotionaler U-Turn. Ein tatsächlich unerwarteter geistlicher Blickwechsel. Wenn so akademische deutsche Theologen in ihren Kommentaren so beschwingt werden, dann ist das ein bisschen irritierend. Und beim Psalm 138 tauchen dann Vokabeln auf wie Begeisterung, Hochgefühl, Schwung. Ein deutscher Theologe, der das Wort Schwung gebraucht, wow, und das im letzten Jahrhundert, alle Achtung. Das heißt, diese geistliche Welt vom Psalm 137 und die geistliche Welt vom Psalm 138 haben beide ihre Bedeutung, ja. Aber ganz bewusst, ganz krass ist nach 137, 138 gesetzt. 137 hat nicht das letzte Wort. Wir kommen noch einmal abschließend in dem Psalmbuch zu einer ganz kleinen Sammlung von Davids Psalmen. 138 bis 145 und dann rutschen wir ins große Schluss-Halleluja bis 150 raus. Das heißt, hier haben wir noch einmal die Welt des David. Wir werden mit hineingenommen heute Morgen als Gegenbild zum 137er im 138er in die David-Welt. Die ist uns ja zum Glück, auch uns Heidenchristen, relativ bekannt. Sie ist die entscheidende geistliche Welt, die uns dort in dieser Königszeit beschrieben wird. Und zu Recht, sagt natürlich einer der großen alten Ausleger mit dem Psalm 138, haben wir ein prophetisches Vermächtnis Davids vor uns. Ein prophetisches Vermächtnis von David. Denn eine individuelle, eine ganz persönliche, eine ganz wichtige Schlüsselerfahrung im Leben des David, in seinem echten, ganz normalen Leben, hat eine universale Dynamik, hat einen Radius, der alles überragt. Und das macht er hier zum Anlass für den 138. Psalm. Es ist ein Türöffner für ihn, ein Türöffner, eine völlig komplette neue geistliche Dimension. Der Mann läuft fortan auf einem anderen geistlichen Radius. Was war das denn, was ihn so dermaßen mitgenommen hat? David und Goliath, kein Kram. Die Saul-Ära, lang erledigt. Endlich auf dem Thron, nebensächlich. Das alles war nicht der Schlüssel, das alles war nicht das Erlebnis, was ihn so dermaßen erwischt hat, dass der Mann sagt, Psalm 138, ich danke dir von ganzem Herzen vor den Göttern, will ich dir Lob singen, ich will anbeten vor deinem heiligen Namen und Tempel, preisen deine Güte und Treue, denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Was war das denn? Und wir landen in dieser besonderen, außergewöhnlichen Erfahrung, die uns in 2. Samuel 7 Paralleltexte beschrieben wird. Wir sind die meisten von uns bibelmäßig fit genug, dass in dem geistlichen Leben des David jetzt ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen war, diesem einzigartigen, wunderbaren, unvergleichlichen Gott, diesem Gott ein Haus zu bauen. Ich sitze inzwischen in meinem Palästen, mir geht es traumhaft gut und Gott wohnt in Anführungszeichen unter Zeltdecken, das geht doch nicht. Da ist A und B komplett verwechselt worden. Du, mein Gott, du brauchst ein Haus, ich brauch das Zelt, ich will dir ein Haus bauen. Das war sein Herz, das war sein Geist und mit dieser Bitte ist er zu seinem großen Mentor und Propheten, zu Nathan gegangen und im ersten Schwung sagt Nathan, gute Idee, spür dein Herz, ich erkenne deinen Geist. Das ist gut. Der war noch nicht richtig raus aus der Palastanlage, da bremste der Heilige Geist scharf ab und sagt, im Prinzip ja, aber nicht der. Ja, ja natürlich bekomme ich ein Haus. Ja, das wird geschehen. Ja, das wird wahr werden. Aber ich habe eine ganz andere Idee. Der Nachfolger von ihm, der wird ein Haus bauen. Und übrigens habe ich noch eine viel, viel bessere Idee. Nicht David baut mir ein Haus, sondern, und jetzt kommt dieser emotionale U-Turn, ich baue ihm ein Haus. Wir wechseln das Ganze. Ich baue dem David ein Haus. Und zwar nicht irgendeine Hütte aus Materie. Meine Güte, das hält ja nicht lange.
sondern ich baue ihm ein geistliches Haus. Ich habe entschieden, dass durch diese davidische Linie der Messias, mein Sohn, der lebendige Gott, auf diese Welt kommt. Das sagst du bitte dem David. David, ich baue dir dieses Haus. Das haut diesen Mann komplett um. Wir sehen den emotional vollkommen aus dem Ruder gelaufen. 2. Samuel 7, ich lese nur ein paar Versen, Rest müssen Sie nach dem Mittagessen machen. Da heißt es dann, ich habe erlebt, ich will dir einen großen Namen, gleich den Namen der Großen auf Erden. Herr, mein Gott, wer bin ich und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Du hast noch das für zu wenig gehalten, Herr, und hast dem Haus deines Knechtes sogar noch für die fernste Zukunft Zusagen gegeben. Was soll ich David denn noch reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr. Um deines Wortes und nach deinem großen Herzen hast du all diese großen Dinge getan, um sie deinem Knecht jetzt kundzutun. Darum bist du so groß, Herr. Denn es ist keiner wie du und es ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. So wird dein Name groß werden in Ewigkeit, dass man sagen wird, der Herr hat Zebaoth, ist Gott über Israel, das Haus deines Knechtes wird bestehen vor dir. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das war's. Das war's. Mein Gott, du hast alles getoppt, was sich bisher in meinem geistlichen Leben ereignet hat. Du hast auch alles getoppt, was wir an heilsgeschichtlichen Eckdaten bisher von dir gewusst haben. In dem, was du mir da in 2. Samuel 7 und mit mir, deinem auserwählten Volk Israel und mit unserem auserwählten Volk Israel der gesamten Welt mitgeteilt hast. Aus der Königslinie Davids kommt der Messias, der Christus, der lebendige Gott. Das ist der Türöffner. Das ist ein Türöffner. Der 138. Psalm nimmt uns mit hinein diese Schlüsselerfahrung des David. Und diese geistliche Schlüsselerfahrung, die führt natürlich zu einer Woge der Anbetung des David. David kann nicht anders als diesem Gott, diesem einzigartigen Gott, der sich ihm so zugewandt hat, die Ehre geben. Ja, er sagt, ich muss den Radius erweitern. Und dann kommt eine ganz ungewöhnliche Formulierung in der Bibel, nämlich, dieses Lob geschieht sogar vor den Göttern. Natürlich, kurze Irritation, was geht da hier ab? Und wir haben verschiedene Überlegungen, wie dieses Wort in den Psalmen übersetzt wird. Ja, wir haben Götter im Sinn von die Mächtigen auch in dieser Erde. Psalm 82, 6 wäre eine Belegstelle. Dann wäre der Gedankengang der, alle mit mir Mächtigen der Welt werden diesen Gott preisen und ehren. Das Wort Götter hat eine zweite Bedeutung, die gilt auch, nämlich im Sinn von den Engelwelten, dass die mit dabei sind. Auch so haben wir dieses Wort in dem Psalm gebraucht. Und tatsächlich, es gibt auch noch eine Etage weiter, nämlich Götter tatsächlich im Sinn von allen geistigen Dimensionen, in welcher Sorte auch immer, die jetzt von diesem David mit hineingenommen wird, in diesen universalen königlichen Lobpreis und diese Anbetung über dem, was Gott getan hat. Was hat denn Gott getan? Lutherdeutsch, du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. Du hast deine Zusagen groß gemacht über deinen ganzen Namen hinaus, heißt es eigentlich wörtlich. Der Gedankengang ist der, das, was du jetzt gesagt hast, mein Gott, überragt bei weitem alles, was wir bisher mit deinem Namen verbunden haben. Das, was du jetzt gesagt hast, überragt bei weitem alles, was wir bisher mit deinem Namen verbunden haben. Und wir haben ja schon eine Menge mit deinem Namen verbunden. Aber das, sagt David, das toppt alles. Das ist ja der Mann, der, siehe Psalm 110, klar erkennbar sieht, dass dieser Messias Gott selber ist und der soll durch seine Familie auf diese Welt kommen. Das ist unglaublich. Mein Gott, das toppt bei weitem ein Noah. Noah hat tolle Verheißungen bekommen und Segenszusagen und was der Noah als, das toppt bei weitem Noah. Das toppt Abraham. Diese Konkretion, diese Klarheit, mit der du hier den Messias, eine bestimmte Familie innerhalb deines auserwählten Volkes hineingeordnet hast, das wussten wir bei Abraham noch nicht. Das toppt natürlich auch ein Isaac, ein Jakob, ein Josef. Das toppt natürlich auch viele Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir mit deinem Namen verbunden haben, die ja wunderbar sind. Das toppt das Rote Meer und den Jordan und die 10 Plagen und Jericho und Deborah und Gideon und Samuel. Das, was du jetzt gesagt hast, das ist unschlagbar. Du hast vom Messias, vom Christus, wir sagen neutestamentlich, du hast von Jesus gesprochen, den du durch meine Familie in die Welt bringen wirst. Du hast dein Wort groß gemacht. Das ist das Stichwort, groß gemacht. Wir haben diese Rede vom großen Wort Gottes, von der großen Tora, insbesondere dann im Propheten Jesaja. Ich lese nur ein Wort vor, Jesaja 42, 21. Dem Herrn hat es gefallen, um seiner Gerechtigkeit, um seines Heils willen, dass er seine Tora, sein Wort, herrlich und groß machte. Er hat das richtig groß gemacht. Das größte, überragendste, schönste, mächtigste Wort unseres Gottes ist das Wort, das er zu uns in Christus, in Jesus gesprochen hat. Das toppt alles, sagt David. Und weißt du, sagt David, wenn ich mir jetzt überlege, nicht nur, dass du das getan hast, und dass logischerweise das einen universalen Radius hat und dass das Universum gar nicht reicht, dass die geistige Dimension mit hineingenommen werden muss, dann, mein Gott, sind bei mir durch alle Sicherungen raus, weil du das mir gesagt hast. Wer bin ich denn, dass du das mir gesagt hast? Im zweiten Teil stellt sich David, dieser große König David, stellt er sich uns vor in einer Rolle, einer Beschreibung, die es so wohltuend. Er, dieser mächtige, wirklich mächtige Mann, dieser mächtige König, beschreibt sich an der Beziehung zu Gott. Das heißt, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich. Du bist der Glauben in mir geweckt hat und ich darf glaubensvoll meinem Gebet zu dir kommen. Ich bin der Bittsteller vor dir und dann gibst du mir, dem König, Kraft. Also er nimmt eine Rolle an, die zeigt seine Bedürftigkeit. Er ist der Glaubende und es geht gar nicht um seinen Thron, sondern es geht darum, dann in den Versen, dass alle Welt, alle Könige der Erde den lebendigen Gott ehren werden. Ja, es ist für ihn ganz erstaunlich, dass Gott, der hoch ist, auf den Niedrigen sieht und der Niedrige ist hier David, dass er auf den Niedrigen, nämlich auf den David sieht und den Stolzen von Ferne wegfegt und dass er jetzt tatsächlich als der Beschenkte, als dieser Mann des Glaubens das erleben darf. Du hast mein Leben mit der Verkündigung dieser großen Tora über die Maßen groß gemacht. Über die Maßen groß gemacht. Und das schließt natürlich dann als Abschließendes ein, dass für den David klar ist, wenn das jetzt so ist, dann ist natürlich auch eindeutig, dass für die Zukunft ist jetzt eigentlich alles klar. Das ist der Schluss. Wenn ich jetzt noch in Angst wandle, dann erquickst du mich und du rächst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde. Du hilfst mir auch mit deiner Rechten und der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Ende ist wahrscheinlich gar keine Bitte, sondern eine Bekenntnisaussage und das Werk deiner Hände wirst du nicht lassen. Jetzt alles klar. Und wir können emotional das nachvollziehen. Emotional kann man das sofort nachvollziehen. Der Mann, der das gehört hat und der Mann, der sich so hier vor dem lebendigen Gott sieht, der Mann, der das jetzt weiß, was Gott da geplant hat, der sagt, dann ist alles andere, was sonst noch kommt, ist nicht mehr zu toppen von dem, was hier Gott gesagt hat. Gott hat auf jeden Fall alles jetzt im Griff und im Blick, wenn das stimmt, wenn das gilt, wenn das wahr ist, wenn das Gesetz ist, ist alles andere eine Etage tiefer. Denn ich bin jetzt ganz oben angekommen und es kann nichts mehr geben, was dieses Thema überragt und alles wird von diesem einen Thema bestimmt. Dieses große Wort, das du mir gesagt hast, gibt mir eine Zuversicht für alle nun folgenden Details, die jetzt folgen. Da kann es noch, Alab Psalm 23, 4, Bedrängnisse geben, die mit Angst zu tun haben. Da kann noch der Zorn der Feinde sein, ich habe deine Hand, da wirst du Heil schaffen, deine Rechte haben. Und auf jeden Fall gilt, mein Gott, auf jeden Fall gilt, jedes Angefangene, noch nicht Vollendete wirst du zu Ende bringen. Es wird nicht sein, wie es eigentlich heißt, dass irgendetwas schlaff, unausgeführt, sich selbst überlassend liegen bleibt. Das ist stark. Nichts, was schlaff, unausgeführt, sich selbst überlassend liegen bleibt. Alles machst du fertig. Alles machst du fertig, das ist ganz klar. Denn du hast mir ja gesagt, das Großartige gesagt von dem Messias, von der großen Tora. Und deswegen ist meine Sache und deine Hände, das ist identisch. Und jetzt habe ich den vollen Drive, der da reinkommt. Seht ihr es? David, wir können das absolut nachvollziehen. Wir können auch nachvollziehen, dass dann im 137. der Geist in diesem 138. kommt. Dass der Mann an überfließenden Dankbarkeit dasteht und dass David als der Begnadete sich wahrnimmt und dass er mit einer umfassenden Zuversicht jetzt sein Leben vor sich sieht. Schön. Neutestamentliche Welten. Neutestamentliche Welten, die springen einen ja förmlich an. Die neutestamentlichen Welten liegen jetzt quasi unmittelbar vor der Tür. Der 138. Psalm öffnet die Welten. Und die erste Welt ist das, genau das. Das bist du, das bin ich in Christus. Das, genau das. Das bist du, das bin ich in Christus. Der Geist vom 138. Psalm ist paulinisch gesprochen der Geist, der uns im Römerbrief im 8. Kapitel begegnet. Im 8. Kapitel im Römerbrief haben wir genau diesen Duktus, genau dieses Flair, dass Apostel Paulus vor uns steht und wir denken, wow, was geht denn jetzt ab? Und er in Art und Weise uns die Verse um die Ohren knallt, dass wir nach 2000 Jahren immer noch tief bewegt sind, wenn wir miteinander Römer 8 auf uns wirken lassen. Wir fangen nur einfach an, vorne an, da kann dieser Mann in Römer 8, 1 sagen, nun gibt es kein Verdammungsurteil mehr für mich in Christus Jesus. Bam! So, und wenn das gilt, wenn ich das gehört habe, wenn ich das verstanden habe, wenn ich das weiß, dann sagt der Apostel Paulus, von dem Hauptsatz ist jetzt alles andere klar, jetzt ist alles klar. Denn wenn das gilt, wenn das stimmt, wenn das der Obersatz ist, wenn das die große Tora Gottes ist, wenn das die Setzung ist, die uns geoffenbart ist, dann sind alle Folgethemen untergeordnet unter dieses Hauptthema. Wer das sagen kann, für wen das gilt, der hat eigentlich jetzt kein Thema mehr, das nicht schon mit dem Hauptsatz geklärt wäre. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind. Der lebendige Gott ist in unser Leben hineingetreten, durch Christus Jesus, eine große Tora. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben, durch sein Kreuzestod, er hat uns freigestellt und gerecht gemacht. Er hat uns zu Kindern des Vaters gemacht, seinen Geist in uns gegeben. Er hat diese riesige Tora über dein Leben, über mein Leben gesetzt. Du bist in Christus. Wow. Wer ich? Ist ja unglaublich. Ein normaler, sterblicher Mensch. Mein Gott, wer bin ich denn? Was hast du da aus mir gemacht? Und sie sehen einen Apostel Paulus, der sagen kann, das geht gar nicht mit rechten Dingen zu, dass eine normale sterbliche Existenz das sagen kann, der daran sich baden darf, darin zu Hause sein kann. Mein Gott, unglaublich. Aber wenn das stimmt, du hast das getan, wenn ich der Profiteur, der gnadenvolle Profiteur bin, dann geht natürlich jetzt ist alles erledigt. Jetzt ist alles erledigt. Erhält wir uns? Ist Gott so für uns? Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Ist Gott so für uns? Gilt Satz 1? Dann gilt, wer kann dann eigentlich noch wider uns sein? Ja, es könnten doch Probleme kommen. Angst, Zorn, ich brauche eine rechte Hand, schlaffes, unvollendetes, noch nicht fertiges. Und Paulus sagt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, die große Tora. Wie soll der uns mit ihm jetzt nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes denn jetzt noch beschuldigen? Gott ist dir, der gerecht macht. Wer will denn jetzt noch verdammen? Christus Jesus ist dir, der gestorben ist, der vielmehr, der auch auferschmeckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Und jetzt rutscht er in die Welt des 138. rein, in dem dieser Mann dann sagt, und wie oft haben wir uns das schon gesagt, darum bin ich gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, den Christus Jesus ist unserem Herrn. Was für ein Schwung, nicht wahr? Aber ein Schwung, der einfach in einer netten, emotionalen Erfahrung ruht und der gegründet ist in der großen Tora. Das hast du gesagt und das gilt. Das hast du mir gesagt und jetzt ist alles, absolut alles damit gesetzt. Und in diesem Stand dürfen wir leben und in diesem Stand dürfen wir unterwegs sein. Ja, tatsächlich. Wir sind Menschen, die in dem geistigen Rahmen des 138. Psalms unser Zuhause haben. Und immer wieder gehen wir aus den unterschiedlichen irritierenden Religionswelten, die uns dazu anfechten, zurück auf die Basis des 138. Psalms. Hören auf die große Tora, auf das große Wort unseres Gottes, in dem er uns sagt, kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind. Sind die Profiteure, stehen dankbar daneben und sagen, das ist ja Wahnsinn, und landen in der Zuversicht dessen, ja Gott, wenn das stimmt, dann sind alle Themen, die jetzt mein Leben ausmachen, und die sind ja nicht Pipifax, die sind wichtig, die sind Nerven, die sind belastend, aber sind alle Themen, die jetzt da sind, sind Themen, die unter dem großen Obersatz stehen. Wenn Christus so für uns ist, wer sollte dann noch wieder uns sein? Und wir enden in diesem Satz, ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist unser Stand. Und deswegen ganz, ganz schnell aus den unterschiedlichsten Universen, in denen wir so da hin und her geworfen sind, wieder zurück in den Kosmos, den geistigen, geistlichen Kosmos des 138. Psalms. In den Psalm, in dem die große Tora in Jesus dem gnädigen, dem Begnadeten gesagt wird, der in der Zuversicht nun sein Leben von Christus her sehen kann. Tja, das genau das. Bin ich in Christus. Zurück auf den Boden. Und dankbar für diesen Stand, in dem wir unterwegs sind. Und ja, natürlich, genau das bist du auch in Zukunft. Denn das haben die Ausleger natürlich auch entdeckt, immer wieder entdeckt. Das ist das Danklied der erlösten Gottesgemeinde. Das Danklied der erlösten Gottesgemeinde. Wir sehen, dass natürlich Menschen zum Ziel gelangen, dass sie ankommen, dass sie zu ihm kommen, dass sie vor ihm ankommen. Und wir haben ja diese eigenartige, uns bewegende Erfahrung, gerade im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, dass wir so Teiletappen beschrieben bekommen. Immer wieder hören wir ein gewisses Ankommen einer heilsgeschichtlichen Etappe. Und die da sind, die stehen vor dem lebendigen Gott, die ehren ihn, die besingen ihn, die loben ihn, die preisen ihn und die preisen und loben ihn genau in der Art, wie es im ersten und zweiten Teil uns hier beschrieben wird. Nämlich, mein Gott, ich danke dir für deine große Tora. Ich danke dir für diese Schlüsselerfahrung. Ich danke dir für dieses Erlebnis. Ich danke dir, dass du deine Gemeinde ans Ziel gebracht hast. Ich danke dir für die Vollendung des Volkes Israel. Ich danke dir für das, was du getan hast in deinem Gerichtshandeln über deinem Kosmos. Ich danke dir, dass du uns das geschenkt hast. Aber sind ja noch ein paar Sachen offen, mein Gott. Aber angesichts dessen, was du schon getan hast, bin ich jetzt hochgespannt, wie du die 3 bis 4, 5 Weltprobleme lösen wirst. Denn wenn das gilt, dass du das getan hast, dass dieses große Wort gilt, dass diese Tat gilt, dass diese Etappe dasteht, dann erfüllt das mein Herz mit großer Zuversicht, dass der Gott, der A gesagt hat, dass der auch B sagt, und dass nichts schlaff, nichts unvollendet, nichts unvollständig zurückbleiben wird. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Mein Gott, das ist ganz glasklar. Wenn du so angefangen hast und ich in diesen Teiletappen das sehe und erlebe und ich am Ziel einer Etappe angekommen bin, dann bin ich mit großer geistlicher Zuversicht erfüllt, dass du das Ganze durchziehst. Wenn sie natürlich auf sich schauen, wenn sie natürlich auf unsere Ressourcen starren, wenn sie natürlich sich hineinziehen lassen in die unterschiedlichen Kräfte und Mächtigkeiten, die in dieser Systematik gerade noch das Sagen meinen zu haben, dann werden sie nie im Geist des 138. Psalms ankommen. Sondern landen wir in diesem Siff unterschiedlichster Welten von Mächtigkeiten, von Bösen, von Sorgen, von Dämonen, von Umtriebigkeiten. Dann sind wir immer kleiner, immer winziger und werden irgendwann den Fleischwolf der geistigen Systeme mit reingewurstet. Da kommt kein 138er raus. Der 138er kommt raus, wo Menschen die Position der großen Torah einnehmen. Das Wort des lebendigen Gottes sehen, hören und erfahren. Und sagen, mein Gott, das gilt und das stimmt und das hast du getan und das wirst du tun. So ist die Zukunft gesetzt. Und es wird nichts schlaff, nichts unvollendet, nichts unvollständig bleiben. Absolut nichts. Alles, was du in Christus begonnen hast, bringst du auch zum Abschluss. Oh, ist das gut. Und das brauchen wir merken, dass wir brauchen das jetzt schon, den Teiletappen, brauchen wir diese Sicht von Zukunft, brauchen wir diese klare Perspektive und dürfen wir, merken wir es wieder, in den Raum dieses 138. Psalms uns reinstellen. Ich kann natürlich Ihnen nicht verbieten, sich in einen anderen geistigen Raum in den nächsten Tagen reinzustellen. Können Sie gerne machen. Schauen Sie mal, was rauskommt. Stellen Sie sich mal in einen anderen Raum hinein oder nehmen Sie die Räume wahr, die Sie anziehen, auf die Sie mit einem Sog zugeführt werden. Schauen Sie mal, wie Sie dann dastehen. Da gehe ich doch mit meinem Gott viel klarer, viel heiliger in den Raum des 138. und sage, mein Gott, das bist du. Das ist deine große Torah. Das ist die Zukunft. Und so wird's werden. Ich bete dich an. Ja, also das sind wir in Christus. Ja, und das sind wir auch in Zukunft. Und tatsächlich, lassen Sie uns noch einen kleinen dritten Schritt weitergehen, denn ein dritter Schritt, der muss ja auch noch sein, darf ja auch noch sein, nämlich das genauso, was hier im 138. steht, das sind auch wir. Denn tatsächlich, das macht Gott immer und immer und immer wieder im ganz normalen geistlichen Leben, dass er uns Schlüsselerfahrungen gibt. Schlüsselerfahrungen, die einfach ihr Leben und ihre Biografie fortan ändern. Da bin ich überzeugt davon, dass in diesem Augenblick, wo ich das sage, die Majorität in diesem Raum und wo auch immer Sie dazuhören, so vielleicht zwei, drei Erfahrungen des Lebens haben, wo Sie wissen, ja, richtig, stimmt. Schlüsselerfahrungen, geistliche Erfahrungen, die mein Leben der Nachfolge, mein Leben mit Christus fortan ändern. Das können Schlüsselerfahrungen sein aufgrund einer unwahrscheinlichen Erfahrung der Nähe unseres Gottes. Wie sie vielleicht davor und danach sie in dieser Weise das nicht erlebt haben. Das können Erfahrungen sein, wo Zuwendung Gottes, zum Beispiel durch Worte, zum Beispiel durch Zusagen, ihr Leben erreicht haben, dass sie einfach auf einem anderen Orbit fortan ihre Kreise ziehen. Das können Erfahrungen sein, wo Gott ihnen Hilfe zuteil werden ließ, wo Gott ihnen Rettung gegeben hat. Wie auch immer, es sind solche geistlichen Schlüsselerfahrungen, die uns zum Ausdruck bringen, wir stehen im geistigen Raum des 138. Psalms. Und im geistigen Raum des 138. Psalms, im Raum der Wendepunkte, der Verdichtungen, im Raum der Verstärker, im Raum einer komplett anderen geistlichen Umlaufbahn, da sind ganz andere Dinge dran. Da wird der lebendige Gott gepriesen, da dankt man für eine unverschämte Ladung an Gnade und da freut man sich riesig über die Zuversicht für den Rest seines Lebens, was noch übrig ist. Kennen Sie das? Abraham. Ja, ich weiß, ein paar Nummern größer als Sie und ich. Aber die Prinzipien stimmen. Jetzt stellen Sie doch mal diesen Mann vor. Bitte. Stellen Sie doch mal vor, wie da sein Sohn Isaac auf die Welt kommt. Hallo. Das ist doch für den Rest seines Lebens, und das waren nicht wenige Jahre, obwohl er schon 100 war. Das ist ja für den Rest seines Lebens, ist eigentlich alles gelaufen. Ist alles erledigt. Der lebendige Gott hat sich in einer Dimension, einer Art und Weise bewahrheitet in seiner großen Torah, dass der Mann da da steht und nur den 138. Psalm zitieren kann. Sag er, mein Gott, ich preise dich vor den Göttern, dass du mir, einem normalsterblichen Menschen, so eine Gnade zugegeben hast. Und alle Themen, die noch dran sind, da waren noch manche Themen dran, denken Sie an die Opferung des Isaak. Alle Themen, die jetzt dran sind, stehen unter der großen Überschrift, du hast dein Wort groß gemacht. Jakob, dieser ruppige Typ, und dann so dermaßen die Hosen voll, als er zurückkam und seinem Bruder Esau begegnen sollte. Man spürt die Flatter. Man weiß, jetzt geht's wirklich um eine existenzielle Sache. Und er weiß nicht, wie diese Nacht ausgehen wird, wenn die Truppen des Esau mit der ganzen angestauten Wut über die Jakob-Truppen und Families hinwegrauschen. Und dann steht dieser Mann vor seinem Gott und dann geht ihm am Morgen am Pniel die Sonne auf. Das vergisst er nie wieder. Der Allmächtige hat sich meiner erbarmt, einem sterblichen Menschen. Und dann erfährt er, wie der ganze angestaute Hass in dem Esau herausgeht und er diesem Esau begegnen darf, wo der lebendige Gott in dieser Nacht die geistigen Welten umgedreht hat. Vergisst er das? Nein, vergisst er nicht mehr. Brauchen wir eine Frau zwischendurch? Meint eine Hannah, könnte jemals hinter die Erfahrung zurück, jemals hinter die Erfahrung von dem Samuel? Mein Gott, da stand ich in diesem Tempel und ich weiß noch, wie dieser Eli auf mich zukam und ich weiß noch, wie ich mich an diese Worte geklammert habe von diesem Mann. Und du hast diese Torah, du hast dieses Wort wahr gemacht. Und 9 Monate später hatte ich den Samuel im Arm. Das werde ich nie vergessen, mein Gott. Das werde ich dir nie vergessen. Fortan läuft mein Leben auf einem anderen Orbit. Oder Sie sehen einen Josef. Sie sehen einen Josef. Wie er seit Jahren da in Ägypten versucht, seine Ursprungsfamilie zu vergessen. Therapeutisch die Katastrophe. Irgendwie weiterleben. Nicht dran denken, was die getan haben. Gott hat's gnädig gemacht. Ich bin raus aus dem Gefängnis. Ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich habe einen riesen beruflichen Erfolg. Alles gut, aber nicht an die Ursprungsfamilie denken. Eine tiefe Wunde im Leben dieses Mannes. Und eines Tages steht der Trupp seiner Brüder ihm gegenüber. Der komplette Wahnsinn. Ein geistlicher, emotionaler U-Turn. Die Bibel sagt nur, und Josef dachte an die Träume seiner Teenagerzeit. Merken Sie was? Mein Gott, das vergesse ich dir. Das vergesse ich dir nie. Das vergesse ich dir nie, mein Gott, was du da mir getan hast. Und der Rest, was noch übrig ist von meinem Leben, kein Problem mehr. Angesichts dieser großen Tora, die du da gesetzt hast und die da wahr geworden ist. Vielleicht eins noch. Vorhin hast du Josua 1 zitiert. Und wir haben einen ganz kleinen Eindruck davon, was diesen Mann bewegt haben muss, als er mit diesem Millionenvolk an diesem Jordanufer stand. Sag, mein Gott, wer bin ich? Wer bin ich? Und der lebendige Gott tatsächlich zu einem von ihm bestimmten Zeitpunkt das Wasser abstellt. Und dann sieht man diese Hunderttausende von Menschen mit all dem Viehzeug da durchziehen durch den Jordan. Was für ein Schauspiel. Und in der Mitte sehen sie einen Josua. Und ich liebe diese Passage, weil dieser Mann nicht dasteht wie ein Feldherr, sondern der kann nicht stillstehen. Der kann gar nicht stillstehen, sondern er baut sein extra Sonderdenkmal. Lesen Sie mal nach in Josua 4. Er baut nochmal extra ein paar Steine auf, seine Privatsteine. Seine Privatsteine, mit denen er sagt, mein Gott, was hast du getan? Was hast du getan? Und er rennt in diesem Flussufer von diesem Jordan hin und her. Und sagt von an, diese riesengroße Tora, die du mir geschenkt hast, Herr. Der Rest bis Kapitel 24 wird es kein Thema mehr geben, das das überragt. Du hast dich absolut übertroffen, mein Gott. Kennen Sie das? Aus meiner Zeit als Zivildienstleistender rührt eine ganz eigenartige Erfahrung, gar nicht für mich persönlich, sondern dass in dem Haus, in dem ich da tätig war, unter anderem eine Gruppe sich getroffen hat, jährlich, von russischen Kriegsgefangenen, die erst spät in den 40ern bis Anfang der 50er nach Hause gekommen sind. Und diese Truppe hat sich getroffen, einmal im Jahr, um miteinander Gott zu danken, dass sie nochmal nach Hause gekommen sind. Ich weiß nicht, ob Sie das sich vorstellen können, das waren ja alles so Männer, 70, 80 Jahre alt, unterschiedlich Kaliber. Und ich da als Zivildienstleistender fürs Stühlerücken in diesem Haus zuständig und vorbereiten, dass sie da ihre Versammlung haben konnten. Und dann stand der Moment da, wo die alle aufstanden und miteinander Lobe den Herrn gesungen haben. Man hat förmlich in den Augen die Biografie dieser Persönlichkeiten gesehen. Ich weiß nicht, wie stark die nachher wirklich alle geistig drauf geblieben sind, kann ich gar nicht sagen. Aber für mich als junger Mann war deutlich, die haben eine Erfahrung mit diesem Gott gemacht, die hat sie auf einen anderen Orbit gebracht. Das vergessen die ihm nicht mehr. Die Erfahrung nochmal in diesem Zug sitzen zu können, der sie aus dem Osten in den Westen bringt. Und hier aussteigen zu können. Und tatsächlich noch Jahrzehnte leben zu können. Was hast du getan, mein Gott? Jetzt nehmen Sie doch mal diesen gruseligen OP-Termin. Oder die Katastrophe. Oder die tiefe Not, die Sie durchschritten haben. Wo der lebendige Gott da war und sie durchgebracht hat und sie in der Hand festgehalten hat. Jetzt nehmen Sie doch dieses Wort, das er Ihnen als Zusage in Ihr und mein kleines geistliches Leben gegeben hat, seine große Tora. Jetzt erinnern Sie sich doch mit mir an die Erfahrung seiner so heilvollen, liebenden, gnadenvollen Nähe, wo er Ihnen und mir Wege gefunden hat, Ihnen zu sagen, ich bin doch da. Erinnern Sie sich noch? Und dann lassen Sie uns vor diesem Gott stehen und ihm das sagen, mein Gott, ich will dir danken vor den Göttern, dass du das getan hast. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt danke ich dir für die große Tora. Und ich danke dir, dass du kleinen, armseligen Menschen so gnadenvoll dich zuwenden kannst. Und ich will es dir noch neu sagen, der Rest von dem, was noch kommt, wird laufen, weil du nichts schlaff, nichts unvollständig und nichts unfertig liegen lassen wirst. Und dann dürfen sie zu Gottes Ehre in der Welt des 138. leben. Und dann dürfen sie für persönliches, geistliches Lebensglück in der Welt des 138. leben. Und sie dürfen anderen Dienste tun mit der Welt des 138., in der sie zu Hause sind, dass sie sie mitnehmen in die Anbetung dieses Gottes, in den Dank der gnadenvollen Zuwendung und im Wissen, dass nichts, nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Was für eine besondere Welt, die Welt des 138. Komm, wir gehen zurück. Manches Mal haben wir sie uns nehmen lassen. Manches Mal haben irgendwelche Mächte uns irgendwo hingeführt, weiß ich wo. Komm, wir gehen zurück. Das ist unsere Welt. Das sind wir in Christus. Das sind wir in Christus. Das ist unsere Zukunft. Und das gibt er uns auch in den persönlichen Schlüsselerfahrungen. Und deswegen leben wir mit großem Dank für eine Riesenportion an Gnade mit Zuversicht gegenüber diesem Gott. Er wird nichts schlaff, unvollständig, unfertig zurücklassen. Nicht im Großen und auch nicht im Kleinen. Wir beten ihn an. Und so dürfen wir mit ganz großer Zuversicht in diesen geistlichen Raum dieses Psalmes eintreten. Und zuallererst dir danken, Herr Jesus Christus, dass du diese große Tora für uns bist, dieses große Wort Gottes, das alles andere toppt. Und jetzt steht das über unserem kleinen Leben. Kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind. Gnadenvoll zugesagt. Und wir sagen dir, wir sind gewiss, nichts kann uns trennen von dir. Jetzt kommen wir zu dir und treten in diesen Zukunftsraum des 138. Psalms und wissen auch in den großen, ganz, ganz großen Heilslinien deines Plans, nichts wird schlaff, unvollständig, unfertig zurückbleiben. Du wirst alles fertig machen. Und jetzt treten wir mit dir, auch in unseren persönlichen Erfahrungswelten zu dir und danken dir für deine Nähe, deine Worte, deine Wunder, deine Taten, all das, was du uns getan hast, mit dem du uns über die Maßen beschenkt hast und wir mit einer Riesenportion aus Gnade unseren Weg weitergehen dürfen, in Zuversicht zu dir, unserem Gott. Herr, wir stehen im Raum des 138. Psalms und wir wollen da nicht von weggehen. Dir zur Ehre, uns zum Glück und anderen zum Segen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.